SRF 2 Kultur.
Palliative Care, die umfassende Versorgung am Lebensende, ist manchmal sehr früh notwendig. In der Schweiz sterben jährlich 500 Kinder. Die Hälfte davon bereits im ersten Lebensjahr. Die PPC, die pädiatrische Palliativpflege, hilft ihnen und ihren Familien in der Not des verfrühten Weltabschieds. Morgen tagt in Olten Propallium, eine Schweizer Palliativstiftung für Kinder und junge Erwachsene. Aus diesem aktuellen Anlass gibt Kontext Einblick in das Wesen der pädiatrischen Palliativpflege. Sie hören Kontext mit einer Sendung von Cornelia Cassis.
Wir sind 5 Personen. Das ist Bettina und ich bin Stefan. Und unsere 3 Kinder, die da sind, das wäre die Livia, die älteste, und die 2 kleineren, die nach Alina auf die Welt gekommen sind, das ist Aaron und Elodie. Und natürlich, wo auch dazugehört, das wäre Alin, die auch immer noch ein Teil von uns ganz fest ist.
Alin ist vor gut 6 Jahren an Krebs gestorben. Während dem Gespräch mit ihrer großen Schwester Livia und ihren Eltern am Küchentisch in der Wohnstube des gemütlichen Hauses in den baselländischen Hügeln steht ein gerahmtes Bild von ihr auf dem Tisch. Ein kleines, lachendes Mädchen mit Schalk in den Augen. Mit goldenem Stift hat jemand dazu geschrieben, «Mir haben die gern».
Alin war ein bisschen mehr als 2,5 gsi. Wir haben einfach gemerkt, Alin geht es nicht so gut. Sie war fest müde, hat viel geschlafen. Und dann hat sie immer mehr sich beklagt über Bauchweh, Beinweh. Und dann am Pfingstmäntig 2004 war das gsi. Wir müssen notfallmässig zum Kinderarzt. Und der hat gesagt, ja, wir müssen sofort ins Spital mit ihr, etwas stimmt nicht mehr. Mein inneres Gefühl hat damals mir schon gesagt, das kommt nicht gut. Ich habe die irgendwie gespürt. So schnell kommen wir da nicht mehr heim. Im Spital hat man ziemlich schnell festgestellt, dass da ein Tumor rum ist. Man hat uns das auch gesagt. Das ist etwas in dem Körper, das nicht da sein sollte. Ja, man hört das Wort Tumor und man denkt wirklich nur noch an das Sterben eigentlich. Die Ängste und alles organisieren. Da war ja noch die Livia. Also wir sind so froh, dass wir eine Grossmami hatten, einen Grosspapi, der ja, die Livia gerade konnte dort hingehen.
Damals war Livia 5. Nun ist sie 14 und weiß nicht recht, ob sie überhaupt reden will, reden kann. Aber dann nimmt sie ein Papiertaschentuch und wagt es doch.
Ich habe es ja gar nicht richtig realisiert, dass sie überhaupt krank ist. Also ja, für mich war krank halt irgendwie eine Grippe oder so. Aber ja, ich habe das gar nicht gewusst, eigentlich, was das alles da ich und so, ja.
Livia, ein verwaistes Geschwisterkind. Geschwisterkinder sind sehr wesentlich in der pädiatrischen Palliativcare. Wenn Eltern in so großer Sorge sind um ein unheilbar krankes Kind, spüren die Geschwister früh, dass sie vernünftig sein müssen, nicht auch noch Sorgen verursachen dürfen. Sehr oft leben sie im Schatten der großen Aufmerksamkeit der Eltern um ihr Sorgenkind. Deswegen nennt man sie in der Fachwelt zuweilen auch Schattenkinder. Aber davon später. Livia hatte das Glück, dass ihre Großmutter ganz für sie da war.
Also ohne unsere Großeltern wäre es nicht gegangen, muss ich ganz ehrlich sein. Sie ist eigentlich so ein bisschen ein rettender Engel gewesen. Sie ist gekocht. Sie hat Livia geschaut. Wir waren gleichzeitig noch am Haus bauen gewesen, da wo wir eigentlich der Bescheid bekommen von Alin, dass sie so viel krank ist. Das Haus war noch nicht oben. Also wir haben eigentlich einen Aushub gemacht. Ja, ich hätte hier am liebsten alles abgesagt.
Wenn ein Kind unheilbar krank ist, verändert sich das ganze Familiensystem. Bettina, die Mutter, hat ihre Teilzeitstelle an den Nagel gehängt. Und auch für Stefan, der tagsüber außerhäuslich der Arbeit nachging, wurde durch Alins Diagnose vieles anders.
Ich ich bin gleich noch arbeiten. Und für mich ist es noch irgendwie auch wichtig gewesen, ich hatte eine Aufgabe und ich konnte mich auch ablenken. Ich denke, man wird ein anderer Mensch. Man schaut Sachen an, wo man früher vielleicht ein Problem damit hatte, wo man sagt, nein, das ist es wirklich nicht. Ich meine, wenn ich sehe, was Dalin, wie sie hat müssen leiden, dann ist das andere wirklich eine Bagatelle.
Ich denke, das Hauptspezifikum ist, dass wir es nicht mit einem Einzelmenschen zu tun haben, sondern mit einem System zu tun haben, mit der Familie, dass wir es mit einem sich entwickelnden Kind zu tun haben, mit Geschwisterkindern, mit Eltern, die in einem Alter sind, in dem sie auch ihre eigene Berufslaufbahn planen und ausbauen, die häufig dadurch entscheidend gestört wird. Das sind so die Rundumbedingungen. Und dann kommen eben die verschiedenen Entwicklungsalter und der, zumindest nach meinem Eindruck, doch starke Wunsch, dass die Kinder am ehesten zu Hause sind, in der Betreuung, in der Begleitung bis hin zum Tod.
Das sagt die Ärztin Eva Bergsträßer. Sie ist leitende Ärztin an der Kinderuniversitätsklinik in Zürich. Da arbeitet sie als Spezialistin für krebskranke Kinder. Sie ist zudem auch Leiterin des Kompetenzzentrums PPC. Diese drei Buchstaben stehen für pädiatrische Palliativcare. Wichtig ist der Expertin zu betonen, dass nicht Krebs das lebensbedrohlichste ist im Kindesalter.
Man geht von ungefähr 500 Todesfällen jährlich in der Schweiz aus und man ist häufig überrascht zu hören, dass 50% dieser Kinder im ersten Lebensjahr versterben und von diesen 50% mehr als 2/3 in den ersten 4 Lebenswochen.
Bei diesen Kindern gilt, kaum geboren, schon verloren. Woran sterben sie denn?
Diese Säuglinge sterben auf der einen Seite immer noch leider, weil sie viel zu früh auf die Welt gekommen sind oder weil sie Fehlbildungen haben, die mit dem Leben nicht vereinbar sind.
Was fehlt den 250 Kindern, die jährlich nach dem ersten Lebensjahr sterben?
Dann folgen die vielen, vielen Kinder, die Unfällen zum Opfer fallen. Und erst dann kommen die krebskranken Kinder. Und bei den krebskranken Kindern unterscheidet sich's vielleicht so gegenüber anderen Diagnosegruppen, dass die Familien und Kinder erstmal mit einer Diagnose konfrontiert werden, die mit viel Hoffnung verbunden ist. Mein Kind kann geheilt werden. Mehr als 70% der Kinder mit einer Krebserkrankung werden geheilt heute. Und wenn das dann wiederkommt, die Krankheit, dann ist eben diese Chance immer kleiner und verschwindet häufig dann auch ganz.
Aline gehörte zu den 30% der krebsbetroffenen Kinder, die nicht geheilt werden konnten. Palliative Pflege ist in aller Munde. Meist denkt man diesbezüglich an alte Menschen, deren letzte Tage durch Schmerz- und Angstlinderung, durch spirituelle Begleitung und Einbindung der Angehörigen möglichst gut gestaltet werden. Pallium heißt ja so viel wie Mantel. Es geht also um eine Ummantelung, um Schutz der besonderen Art. Dass bei der Palliativpflege für Kinder einiges anders aussieht, hat Eva Bergsträßer bereits erwähnt. Kommt dazu, dass Kinder keine Patientenverfügung haben, die klar macht, was denn ihr letzter Wille wäre. Denn sie sterben oft, bevor ihr letzter Wille geäußert, zumindest mit Worten geäußert werden kann. Eva Bergsträßer betont, wie wichtig da ruhige und mehrere Gespräche mit den leidgeprüften Eltern sind. Schnellschüsse können schwerwiegende Spätfolgen zeitigen. Hektik ist Gift, sagt die Expertin.
Das ist sicherlich ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen auch bei Kindern, die auf der Intensivstation eingeliefert werden und Entscheidungen aus medizinischen Gründen schnell getroffen werden müssen und trotzdem so tiefgreifend sind, dass auch dafür Zeit gegeben werden muss. Und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren wirklich gelernt.
PPC, pädiatrische Palliativcare, steckt noch in den Kinderschuhen. Eva Bergsträßer ist in der Schweiz diesbezüglich eine Pionierin. Was ist der Kinderärztin, die auch kurativ, das heißt heilend arbeitet, bei der Palliation für Kinder am wichtigsten?
Für mich ist ganz wichtig, dass Palliativ als Wort nicht benutzt wird als ein Label, also quasi als ein Stempel. Das heißt, du kannst nicht geheilt werden, du bist palliativ. Und für mich ist es wichtig, dann von Palliativ zu sprechen, wenn ich als Palliativmedizinerin oder wir als Palliativteam wirklich was anzubieten haben. Und das bedeutet, dass ich die Lebensqualität eines Kindes verbessern kann, wo ich Therapien, die nicht mehr hilfreich sind, abbauen kann und dem Kind vielleicht einen neuen Lebensraum öffnen kann. Also dort finde ich auch dieses Bild des Mantels, Pallium, sehr schön. Ich stelle mir diesen Mantel wirklich als etwas vor, was nicht schwer auf den Schultern lastet, sondern was dem Kind einen Raum gibt, der Freiheiten zulässt, der Bewegung zulässt, die ohne das nicht möglich wären.
Freiraum am Ende eines jungen Lebens. Wie muss man sich das vorstellen?
Also wenn ich bei einem Kind mit einer Leukämie eine Therapie mache, dann bedeutet das immer für dieses Kind, es muss viel im Spital sein, es muss viel Schmerzen auch ertragen, um kleine Maßnahmen durchführen zu können. Aber mit dem Ziel, es wird gesund, deshalb mute ich ihm das zu. Wenn ich das dem Kind zumute, in dem Wissen, dass ich ihm nicht wirklich helfen kann damit, dann nehme ich dem Kind einen Freiraum, nämlich Lebenszeit, die dann hier im Kinderspital stattfindet. Und es kann eben nicht zu Hause sein und Dinge tun, die es viel lieber tun würde.
Für Aline war es sehr richtig und wichtig, zu Hause sein zu können. Und für Alins Eltern war es sehr stressmindernd, nicht pendeln zu müssen zwischen Berufsort, Spital und Wohnort. Die Expertin über eine innere Haltung, die zentral ist für PPC, für die pädiatrische Palliativcare.
Ich denke auch, vielleicht stärker in mir drinnen, als jetzt mit Eltern wirklich im Gespräch formuliert, die Vorstellung, was ist wichtig heute, damit die Familie später, wenn das Kind nicht mehr da ist, dieses Heute nicht nur als schlimm erlebt. Dass es darum geht, Erinnerungen zu schaffen. Sie haben vorhin angesprochen, Patientenverfügung. Manche Kinder haben ihre eigene Patientenverfügung. Kinder werden in den letzten Lebenswochen häufig unglaublich kreativ, weil sie etwas zurücklassen möchten. Es möchte nicht vergessen werden und das ist etwas ganz Wichtiges.
Kindliche Vermächtnisse. Eva Bergsträßer mit Beispielen.
Also ich erinnere mich zum Beispiel an ein Kind, der heimlich mit seinem Werklehrer in den letzten Lebenswochen, mit seiner letzten Lebensenergie einen Helikopter gebastelt hat. Mit einer unglaublichen Finesse und wirklich einem Eifer, der bewundernswert war. Und dieser Helikopter wurde dann quasi Tag, wenige Stunden vor seinem Tod, wurde der zelebriert und zur Schau gestellt. Und das war sein Werk. Oder andere Kinder, die haben wunderschöne Bilderrahmen und Bilder gemalt und haben gesagt, das und das geht an den und den. Manche haben sehr bewusst gesagt, wenn ich dann tot bin, dann soll das an den gehen, das an die gehen. Also zum Beispiel Spielsachen zu verteilen, auch das in der Kreativität zu tun.
Was die Ärztin beschreibt, weist auf eine kindliche Unerschrockenheit hin. Heißt das, dass Kinder den Tod weniger fürchten als die Erwachsenen?
Ich habe oft das Gefühl, ja, wobei ich auch denke, dass man da ganz vorsichtig sein muss. Vielleicht ist das wirklich unser tiefer Wunsch, dass die Kinder leichter gehen können. Aber wenn ein Kind am Tag vor seinem Tod noch in den Kindergarten geht und ihm das wirklich ganz, ganz wichtig ist, dorthin zu gehen, weil es einfach dazugehört zu seinem Leben, dann habe ich das Gefühl, das würden wir nicht tun. Wir würden flach im Bett liegen und würden traurig sein. Wenn ein Kind am Abend oder 2, 3 Stunden, bevor es stirbt, draußen auf dem Sitzplatz ist und sagt, es wäre doch so schön, wenn man noch mal draußen sitzen könnte und grillieren könnte und wir jetzt noch eine Wurst essen könnten. Also wo ich so denke, dieser Satz ist für mich als betreuende Ärztin eigentlich das schönste Geschenk, was mir ein Kind machen kann, wo ich denke, das Kind hat keine Angst und es ist tatsächlich wenige Stunden später verstorben.
Das ist wie gesagt, wir haben dort mal ein Duell erzählt. Wir haben eigentlich gemeint, Alin stirbt. Wir haben am Götti angerufen, Grossmami angerufen, sind alle gekommen. Und wir sind dann oben gestanden, bei uns im Schlafzimmer, am Bett. Und Alin macht die Augen auf und sagt, kann ich ein Schokibrötchen haben? Und wir sind alle da gestanden, ein Schokibrötchen. Und dann wirklich müssen, wir können jetzt darüber lachen, gell? Wir haben ein Schokibrötchen organisiert. Und sie hat auch noch ein bisschen essen.
Alles tun, damit die letzte Zeit so gut wie möglich ist, das ist palliativ. Vor gut 6 Jahren, in Alins Todesjahr, machte die Kinderspitex es möglich, dass Alin so viel und so lange wie möglich zu Hause sein konnte. Bettina, Alins Mutter, erinnert sich.
Wo wir noch zu Prattle gewohnt haben, dort ist die normale Spitex gekommen. Und wo wir dann gezügelt haben, da rauf, haben wir mitbekommen, dass es im Mittelland eine Kinderspitex gibt. Und von dort ist eigentlich dann Conny Makut ins Spiel gekommen. Und das weiss ich noch gut, mit ihrem Hund, mit dem Nepp. Und der hat eigentlich dann die ganze Situation gerettet.
Die Italien
hat so Freude gehabt im Labrador. Und es war wirklich eine ganz tolle Sache gewesen. Obwohl, eben, die Spritze haben wir gleich müssen machen und die hat er, glaube ich, wirklich einmal nicht so gut getan. Es muss brennen, das Mittel ist nicht schön gewesen, aber dadurch, dass Conny mit dem Hund kam, ist jetzt alles ein bisschen erträglicher gemacht, muss ich sagen.
Conny mit dem Hund. Gemeint ist Cornelia Makut, Pflegefachfrau und Leiterin von Propallium. Wir werden sie später in dieser Sendung noch hören. Für die leidgeprüfte Familie war es sehr erleichternd, dass die Kinderspitex-Frau nach Hause kam, Literatur mitbrachte und für alle Themen rund um Krankheit, Sterben und Tod Zeit hatte.
Ich glaube, das war wirklich auch für sie wichtig, dass sie hier gehen konnte. Ja.
Die 14-jährige Livia erinnert sich an den großen Abschied, der kein düsterer werden sollte, sondern ein farbenfroher mit vielen lieben Menschen. Damals war Livia 8 Jahre alt.
Also ich weiß einfach nur, dass ich im ersten Bank gehockt bin, neben meiner Cousine. Der Pfarrer hat vorne irgendetwas geredet, also ich weiß auch nicht was. Und eigentlich, wir hatten, glaube ich, recht viele farbige Sachen in der Kirche. Also, Dalin hat im Kindergarten noch so eine Fähnchen gemacht mit so einer Sonne drauf. Und das war auch auf dem Kärtchen, das wir verschickt haben. Und es sind alle farbig angelegt. Es ist, glaube ich, fast niemand schwarz gekommen oder so.
Was hast du angehabt?
Ein pinkes T-Shirt mit einer roten Ananas drauf. Ich habe das auch gar nicht richtig gecheckt eigentlich. Also auf eine Art, ich habe sicher gebrüllt, aber ich habe das noch nicht realisiert, dass es jetzt für immer weg ist.
Weg. Für immer. 6 Wochen vor Alins Tod ist Aaron, Livias kleiner Bruder, zur Welt gekommen. Geburt und Tod so nahe beieinander. Ein Geschwisterkind, das seine große Schwester nur aus den Erzählungen kennen wird und doch im Zusammenhang mit ihr so wesentlich ist. Die Eltern über Aaron, der heute 6 Jahre alt ist und bei unserem abendlichen Gespräch schon schläft.
Also nachher eigentlich da, wo Dalin gestorben war und die Beerdigung war und der normale Alltag wieder angefangen hat, bin ich ja dann allein daheim mit dem Aaron, der 10, 11 Wochen alt war. Und das ist wirklich dann die Ruhe, die da war. Und ich mag mich schon noch erinnern, viel war eigentlich nachher schon nicht mehr gewesen. Sicher hatte ich mal ein Telefon gehabt, noch wieder mit der Conny Makut oder mit sonst jemandem von der Kinderspitex, der angerufen hat.
Für mich einmal, ich hatte fast keine Zeit gehabt, zum Trauern. Wir hatten ja den Aaron gehabt. Und es war wieder jemand da gewesen, der hat unsere Nähe, unsere Wärme gebraucht. Für mich ist das ein bisschen auch die Aufgabe nachher gewesen, der Aaron.
Also bei mir ist die Kraftquelle, ist ganz ehrlich, das war der Aaron gewesen. Der Aaron, der dort mal 10 Wochen alt war und ich musste aufstehen. Ich hatte auch noch die Livia, klassisch im Kindergarten. Und ich habe immer gedacht, jetzt, wenn der Aaron nicht da wäre, dann würde ich wahrscheinlich nachher wieder ins Bett liegen und nichts machen.
Ich denke, Alter, dass wir von der Pflege her einfach sehr nahe am
Patienten an den Familien sind. Und gerade wenn Pflegefachleute in der Kinderspitex arbeiten, ist man bei ihnen zu Hause und nimmt da sehr gut wahr, was die Bedürfnisse sind, was die Problematiken sind, was die Ängste sind.
Das ist sie, Conny, die mit dem Hund zu Alin und ihrer Familie kam. Die Spitex-Pflegefachfrau hat in der Zwischenzeit eine pflegewissenschaftliche Ausbildung absolviert und leitet seit 2011 Propallium, die Schweizer Palliativstiftung für unheilbar kranke Kinder, Jugendliche und ihre in Mitleidenschaft gezogenen Eltern und Geschwister. Morgen findet in Olten die erste Propallium-Tagung statt. Was ist das Ziel dieser Zusammenkunft? Cornelia Makut.
Ja, für uns ist es wichtig, dass die Thematik der schwerkranken Kinder und deren Familien, dass das einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Und wir hoffen natürlich, da auch in Kontakt zu treten. Es gibt da Fachleute, die teilnehmen, es gibt Interessierte, dass wir da miteinander ins Gespräch kommen und so auch weiter daran arbeiten können, wie wir ein Netzwerk bilden und so die Situation zu verbessern.
Wenige Menschen wissen so gut wie Cornelia Makut, was alles zur pädiatrischen Palliativpflege gehört.
Auf der einen Seite sind es sicherlich die pflegerischen Verrichtungen, wo Eltern entlastet werden. Da ist es wichtig, auch Fachunterstützung zu kriegen, obwohl es aus meiner Sicht auch ganz, ganz zentral ist, die Eltern in ihrer Expertenrolle für die Krankheit und die Pflege ihres Kindes anzuerkennen und da mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und auf der anderen Seite geht es dann ja auch darum, die Familie mit einzubeziehen, dass nicht irgendwo jemand am Rande steht. Es sind Geschwister da, es sind Eltern da, es sind Großeltern da. Alle sind ja besorgt und möchten etwas Gutes tun, sie möchten unterstützen, entlasten. Und da all diese Personen wahrzunehmen und sie mit einzubeziehen, ich glaube, das ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Pflege.
Auch die Organisation von Betreuungsaufgaben ist ein zentrales Anliegen der PPC und da kommen die Geschwisterkinder in ihrer ganz anderen und eigenen Not ins Spiel.
Also es ist sicherlich so, dass wenn eine Pflegefachperson dies wahrnimmt, ein Geschwisterkind ist da und uns macht Sinn, sich diesem wirklich auch mehr zuzuwenden, dann kann sicherlich jetzt eine Organisation wie die unsere Propallium beigezogen werden. Da kommen Freiwillige oder eine Freiwillige in die Familie, die sich dann speziell für das Geschwisterkind auch interessiert, das mit ihm etwas Spezielles unternimmt, das mit ihm vielleicht über seine Ängste spricht. Das braucht aber sehr viel Vertrauen. Also das ist ein langfristiger Beziehungsaufbau und darum macht es auch Sinn, mit der Palliativcare schon frühzeitig zu beginnen, nicht erst in einer Phase, wo das Kind im Sterben liegt.
Propallium bildet Freiwillige aus für die speziellen Aufgaben in den belasteten Familien. Nebenher organisiert die Stiftung auch Gesprächsabende für verwaiste Eltern oder organisiert Nachmittage für betroffene Geschwisterkinder. Was Laien sich vielleicht auch nicht vorstellen, ist die Tatsache, dass die pädiatrische Palliativpflege über den Tod des Kindes hinausgeht und in eine Trauerbegleitung mündet. Die kann von Familie zu Familie sehr unterschiedlich sein, ist aber wesentlich. Es ist nämlich bekannt, dass viele Ehen nach einem solchen Schicksalsschlag zerbrechen, dass die Eltern deutlich krankheitsgefährdeter sind als sonst und die Leere nach oft jahrelanger Sorge um das sterbenskranke Kind fast unerträglich ist. Die Propallium-Leiterin dazu.
Die Familien müssen ihre Häuser öffnen, zugänglich machen. Und wenn ein Kind dann verstorben ist, kommen diese Fachleute einfach nicht mehr vorbei. Oftmals fällt dann ja nicht nur dieser soziale Kontakt weg, sondern es fällt auch weg, dass dann die Mutter vor allem, das sind vor allem die Hauptverantwortlichen, die Mütter, dass sie dann nicht mehr den zeitlichen Aufwand für die Pflege des Kindes beispielsweise haben. Auch der fällt weg. Oftmals fallen die Eltern dann wirklich in ein tiefes Loch. Dann ist es eben wichtig, dass wieder auch von der Palliativcare her die Leute kommen und aktiv auf die Familie zugehen.
Cornelia Makut wird eine Szene mit der sterbenden Alin und dem zu taufenden kleinen Bruder Aaron nie vergessen. Diese Szene, sagt sie, war richtungsweisend, um sie stark zu machen für die PPC, für die pädiatrische Palliativcare.
Als Aaron getauft wurde, das war an einem sehr schönen Sonntagmorgen, wir waren in der Familie im Garten und ich war da, Aline, die hatte eine Infusion, hatte auch Schmerzmittel, es ging ihr da schon nicht mehr sehr gut. Und es war für sie wichtig, dabei zu sein bei der Taufe ihres Bruders und da zu sehen, dass das noch möglich war. Sie hatte sich so gefreut auf ihren kleinen Bruder und ich war dann da und wir hatten zum Teil Maschinenprobleme, weil es immer Alarm gab. Und das hat dann wieder abgelenkt vom Taufritual und doch, es gehörte dazu und es war möglich.
Wenige Tage später ist Livia Ende Mai 2007 gestorben. Alins große Schwester Livia treibt noch heute etwas um. Das kommt am langen Abend am Küchentisch zum Schluss noch zur Sprache. Zum Glück, denn die Eltern sind dabei und können Livia in den Arm nehmen und besänftigen.
Ich weiß einfach nur, dass ich eigentlich, wenn es der Alin schlecht gegangen ist, sie ist immer auf dem Sofa gesessen und dann nicht auf den Fernseher schauen. Da bin ich echt immer eifersüchtig gewesen, halt einmal. Und dann halt einmal auch wollen. Also ja, es ist jetzt vielleicht hart, aber wir haben eigentlich bis zum Schluss meistens haben wir Streit gehabt und so. Also ja, sie haben mir einmal Zeichnungen gezeichnet und Und wieder hässlich war auf sie, habe ich sie am Leben zerrissen.
Hast du jetzt wegen dem auch nur ein schlechtes Gewissen?
Also ja, je nachdem schon. Also ich weiß nicht.
Was hat der Familie geholfen, wieder Boden unter die Füße zu bekommen und sogar 2 Jahre nach Alins Tod noch einmal Eltern zu werden?
Wir haben uns nicht gegenseitig Vorwürfe gemacht. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man sagt, du kannst nicht dafür und ich auch nicht dafür, als Stalin krank geworden ist. Das ist jetzt einfach die höhere Macht und die muss man akzeptieren.
Auf eine federleichte Art ist und bleibt Alin in der Familie.
Alin hat immer Federli gezupft aus ihrem Küssi, aus einem weissen Federli. Und die weissen Federli, die begleiten uns heute noch. Also wenn wir ein weisses Federli sind, egal wo wir sind, in den Ferien, bei uns heim, wir sind am Laufen, wir finden sicher, irgendwo hat es wieder ein Federli. Und dann kommen auch die Kleinen und sagen, Alin hat uns ein Federli geschickt. Für uns ist das wie eine Botschaft, sie ist bei uns. Ich schaue auch herzlich, die Kleinen machen das auch. Also da und die Eltern kommen auch, Alin hat ein Federli geschickt.
Das war Kontext mit einem Einblick in das Wesen von PPC, der pädiatrischen Palliativpflege. Sie hörten eine Sendung von Cornelia Cassis.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.